Radio Zusa.
Der Frankenkönig Karl war es, der das Fundament für das heutige Deutschland
legte. Wir können die Gegenwart nicht verstehen, wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen.
Er gliederte Bayern, das gerne selbstständig geworden wäre, fest in sein Reichsteil. Dasselbe tat er im Osten mit den Widerstrebern.
Als Otto auch noch den Thron von Karl dem Großen und der Löwe von Angesicht zu Angesicht.
In dieser Nacht legt sich Stalin gegen 3 Uhr hin. Die Ordonnanz wird wie immer streng dafür sorgen, dass er nicht gestört wird. Im Frieden schläft er ein, aber geweckt wird er doch eine Stunde später. Im Krieg.
Erstens die Wiederbewaffnung Deutschlands und zweitens einen ganz großen Schritt nach vorn in der Richtung.
Ganz herzlich willkommen, wo immer Sie auch zuhören. Sie sind zugeschaltet bei Ihrem Bürgerrundfunkradio, Radio Zusa im Elbpilgergespräch. Und ich wünsche Ihnen einen guten Verlauf in den Start am heutigen Tag. Und was erwartet Sie in dieser Sendung? Ein Blick nach Italien, unendlicher Reichtum vieler Städte wie Florenz, San Gimignano, aber auch Lucca. Woher kommt das eigentlich? Und was würde ich denn als Migrantin in einem anderen Land unternehmen können? Eine Buchvorstellung und dann noch einmal Netzwerkarbeit, der Blick von Italien nach Tschechien. Was verbindet eigentlich diese beiden Länder miteinander? Neulich wurde ich gefragt, wohin ich auswandern würde, wenn ich in ein anderes Land auswandern müsste. Ich überlegte kurz, wie viele Sachen kann ich mitnehmen? Wo ist ein mildes Klima? Welche Arbeit könnte ich nachgehen? Welches Jahreseinkommen müsste ich nachweisen? Welches Sprachniveau muss ich besitzen? Ab welchem Zeitraum könnte ich meine Einbürgerung beantragen? Gibt es eine Staatsbürgerschaft, die durch die biologische Verbundenheit weitergereicht wird? Welche Vorzüge habe ich als Neubürgerin? Wie sehen die beruflichen Chancen in meiner neuen Umgebung aus? Alles Themen, die sich den Migrieren stellen, die in der Vergangenheit und Gegenwart zu uns kommen. Und hätte ich eine Wahl? Da ich Kunst und Arbeit zusammenlegen möchte, skizziere ich mein Arbeitsfeld. Hybrid, Remote, Agieren, der Zugang zu Märkten wäre einfacher, aber zweifellos der Wettbewerb intensiver. Die heutigen Technologien plus KI bieten eine schnelle Automatisierung, Codierung und Prototyping, werden schneller und gleichzeitig günstiger. Crowdfunding und Regierungsgarantien, Investitionen beim Staat oder Regierungssicherheiten einfordern, wären eine andere Möglichkeit. Das Risiko würde mehr im Wettbewerbsdruck liegen als in physischer Gefahr. Trends berücksichtigen. Thema soziale Verantwortung, Blue Collar Handwerk 2.0 und Community Commerce Social Media Trends der Zeit eben. Bringe ich die Bereitschaft dazu mit? Wie machen das eigentlich Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen? Die Bundeszentrale für politische Bildung gibt nähere Auskunft darüber. Danach nehmen nach Deutschland emigrierte Menschen nicht nur als Angestellte, sondern auch als Unternehmer Arbeit auf. Von Kleinunternehmer bis zum Beispiel international agierende Pharma-Start-up stellen sie eine stärkende Säule der Wirtschaft in Deutschland dar. Der Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes benennt eine überdurchschnittliche Gründungsaktivität im Zeitraum von 2011 bis 2019 bei ausländischer Staatsangehörigkeit oder nicht seit der Geburt zur deutschen Nationalität zugehörenden Menschen bei der Gesamtbevölkerung. Mit einer Abweichung zur Corona-Zeit liegt der Anteil an allen Gründungen bis 2024 bei fast 28%. Bildung als Voraussetzung für Selbstständigkeit ist bei den Start-up-Unternehmen der nicht in Deutschland geborenen Gründerinnen sogar besonders hoch. 92% haben einen Hochschulabschluss. 87% den der vor Migranten gegründeten Start-up sind internationalisiert. Einblicke in die Forschungsgeschichte von Migranten betonen den Vorteil von transnationalen migrantischen Unternehmertum, das in Nischen seine Arbeit aufnimmt und den mehrfachen kulturellen gesellschaftlichen Kontext als Verankerung unternehmerischer Aktivität nutzt. Die Form der verschiedenen Netzwerke hilft dann auch in Krisenzeiten, innovative Kräfte freizusetzen, um die Resilienzkraft des Exportlandes Deutschland zu stärken. In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass Unabhängigkeit und Empowerment Gründe für eine Selbstständigkeit bei Migrationshintergrund ist. Mit ein weiterer Grund für Selbstständigkeit ist auch auf die im Vergleich zu Personen ohne Einwanderungsgeschichte schlechten Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Gründe für Hindernisse stellen Aufenthaltsgenehmigung dar, Bürokratie für Niederlassungen, fehlende Anerkennung der Qualifikationen, bremsen eigene Aktivitäten aus. Bildungshintergrund, Abschlüsse von Hochschulen stellen im Zusammenhang mit einer Aufenthaltsgenehmigung einen entscheidenden Hintergrund dar. Es erleichtert Akademikern, doch stärker einen Status zu erhalten. Ali Ahmed bestätigt im Gespräch mit mir diesen klassischen Migrationshintergrund. 2016 ist er aus Syrien gekommen, ohne Familie, und sein Bestreben war es, Deutsch zu lernen, B1, B2. Danach hat er sein Fachabitur abgelegt. Nebenher arbeitet er in der Gastronomie, um Geld zu sparen, aber auch um weitere Zukunftsideen zu verwirklichen. Er wollte sein Wirtschaftsstudium beginnen. Seine Idee mündete schließlich in der Übernahme eines Cafés, in dem ich dann mit ihm sprach. Ohne Familie hat er sich einst aus Syrien auf den Weg gemacht. In Deutschland seine Frau kennengelernt, eine Familie gegründet und sein Leben mit seiner Frau organisiert. Bis zur Übernahme des Geschäfts gab es finanzielle Unterstützung von Freunden aus seiner Umgebung. Ali Ahmed arbeitet mit seiner Frau im Geschäft und sie seien fleißig, beschreibt er seine Situation. Nach der Konsolidierungsphase möchte er seinen nächsten Traum erfüllen, ein weiteres Geschäft eröffnen oder übernehmen und den Wohlstand absichern. Mit diesen Einblicken erginge es mir in Italien nicht viel anders. Der große Unterschied: ich wäre EU-Bürgerin und ich hätte 4 Jahre Wartezeit. Bei Einlagen einer größeren Investition wäre der Weg zur Aufenthaltsgenehmigung erleichtert, demnach kürzer. Unberührt hiervon bleibt der Nachweis dem Staat gegenüber, den Nachweis einer selbstständigen Arbeit bzw. Finanzierung meines Lebens. Allerdings zeigen europäische Länder unterschiedliche Modelle an sozialer Marktwirtschaft. Italien verfolgt im Gegensatz zu Deutschland weniger ausgeprägte Elemente der sozialen Marktwirtschaft. Dafür lebe ich in Deutschland und würde in Skandinavien ebenso besser abgesichert sein. Länder, aus denen Migranten kommen, kennen dieses Arbeitsmodell der sozialen Marktwirtschaft in dieser Form im Alltag nicht. Und mit dieser Vorlage in meinem Gedankenraum interessiert mich aber doch noch eine andere Frage. Von meinem möglichen Einwanderungsland Italien, zum Beispiel Venedig, Florenz, die eher unbedeutende Stadt Lucca. Die Menschen dort haben vor vielen Jahrhunderten im Reichtum gelebt, dessen Geschichte besonders bis heute erzählt wird. Architektur, Tourismus, Highlights der besonderen Art, das findet man in meinem Wunschland. Aber wie wurden italienische Kaufleute so reich, dass sie sprichwörtlich mit ihrem Reichtum um sich warfen und die Städten zu magnetischen Anziehungspunkten ausentwickelten? Ich bin erstaunt über den Nachbarn, der seine politische Einheit erst sehr spät im 18. Jahrhundert erlangte. Die Reise in ein fremdes Land kann beginnen und sie startet mit einem Blick auf die Übergangswege, die Alpen zur Zeit des hohen Mittelalters, die zum Teil bis weit in die Renaissancezeit hinein genutzt werden. Zum Beispiel das schweizerische Chur, aber auch Lomagny, der Reschenpass und der Septimapass, natürlich der Brenner St. Bernhard, die sogenannte Strada der Almagna, aber auch der Weg durch das Friul über Wien-Neustadt nach Padua oder Venedig war damals möglich. Zu jener Zeit alles mit dem Pferd oder und Maulesel zu bewältigende Wege. geradezu ein rauschendes Fahrerlebnis, wenn man heute mit Transitalia oder dem Auto eine solche Reise antritt. Die Schwuppzidität, um es schmeichelhaft zu umschreiben, katapultiert mich nach Bologna. Die Entwicklung Bolognas als hispanische Republik startet zur napoleonischen Zeit. Hier liegen die Wurzeln zur republikanischen Entwicklung des Landes. Die Stadt wurde zur treibenden Kraft in dieser historischen Epoche. Sie wird als Bologna-Prozess umschrieben. Der Versuch, in Deutschland eine Republik zu gründen, wird rund 60 Jahre später in der Paulskirche im Rahmen der Revolution 1848 vorgenommen. Die Basilika San Petronio hat in ihrer äußerlichen Ausstrahlung dem Bestreben politischer Einheit Italiens nicht Schritt gehalten. Es war nicht Rom, sondern es war die Kirche an der Piazza Maggiore mit seiner bis heute unvollendeten Marmorfassade, in der die Kaiserkrönung Karl V. 1530 stattfand. Die Stärke des Südens, Rom, liegt in der Stadt begründet, dem Zentrum der Macht, das seine Bedeutung nach dem Bruch mit der Kirche in Konstantinopel für die westliche Welt vergrößerte. Alle Karten des späteren Mittelalters sind gesüdet. Rom war das Zentrum der Welt. Der Norden hingegen schließt bedeutende religiöse Kultstätten in zeitgemäßer Vielfalt mit ein. Zum Beispiel die sieben Kirchen der Basilika Santo Stefano als Darstellung des Bologneser Jerusalems. Artefakte des Bruchs mit Konstantinopel. Ähnliche Beispiele lassen sich in den Alpen nachweisen, zum Beispiel Sacre Monti de Varallo, Weltkulturerbe und lokaler Pilgerort für Gläubige. Heute gibt es immer noch einen starken Besucherstrom in die Stätte des Heiligen, in die Kirche San Domenico in Bologna. Es ist richtig zu sagen, kein Ort ohne Heiligtum als Ausweis des Besonderen. Und das gilt auch für die Stadt Lucca. Nach 1945 wird Bologna zur linken Hochburg. Die kommunistische Partei regierte über mehrere Jahrzehnte die Stadt, weshalb sie auch gerne als rote Stadt zitiert wird, ähnlich der gebräuchlichen Umgangssprache für Rotes Rathaus in Berlin. Ein zweites Mal in der Geschichte macht Bologna durch die Namensgebung Bologna-Prozess von sich reden. Als 1999 30 europäische Staaten in Bologna das Abkommen zur Schaffung eines europäischen Hochschulraums unterzeichneten. Aber Bologna war auch zuvor schon bekannt für seine Innovationen. Bereits im Mittelalter, ab dem 12. Jahrhundert, war sie autonome Stadtgemeinde. Hier wurde eine der ältesten Universitäten Europas gegründet, als eine Stadt, die sich heute als Kunst-Kultur-Laborstadt versteht, ist Bologna als Schmiede mit internationalen Artisten im Fokus des Interesses von Besuchern. Politisches Leben, Katholizismus und Kommunismus-Tradition stehen als utopische Modelle nebeneinander. Der Blick auf die wirtschaftliche Blütezeit italienischer Städte beschreibt einen bestimmten Zeitraum. Der Input eines intensiven Handelsaustauschs mit den westlich gelegenen europäischen Kleinstaaten ging nahezu parallel mit kriegerischen Auseinandersetzungen einher. Wenn wir heute von der Pax Islamica sprechen, dann sind aus Sicht der Handelsinteressen aus europäischen Städten geografische Gebiete zwischen Cordoba und Kabul gemeint. Gegründete Karawansereien am Straßenrand, Gasthäuser, Bankpraktiken, die es ermöglichen, akkreditierte Geschäfte tausende von Kilometern entfernt risikomindernd im Fernhandel zu betreiben, sind Ausdruck dieser Zeit. Heute sind es die Hermes-Bürgschaften, eine Praxis, die Investitionsvolumen von Kaufleuten in anderen Städten, Ländern abfedert.
engines roll and I'm steaming on. Find control in your hand. Letting go if you can.
Die Händlerkooperation gründete sich während des Spätmittelalters auf die mündliche Absprache und genoss höchsten Respekt. Handel zwischen Bagdad, Damaskus, Aleppo und Samarkand blühen auf. Bis zum 9. Jahrhundert dehnte sich das muslimische Handelsnetz von der Atlantikküste Afrikas und Europas nach Indien und China aus. Die Dominanz der arabischen und persischen Seefahrt im Indischen Ozean brachten neue Ware, Gold, Elfenbeinperlen, unbekannte Textilien, Gewürze aus den ostindischen Inseln. Kulturelle Einflüsse in den europäischen Raum. Um das 13. Jahrhundert war dies so weit gediehen, dass Kaufleute den Fernhandel in Europa wiederbelebten und Städte aus Deutschland, Lüneburg, Dortmund, Konstanz, Regensburg, Nürnberg, St. Gallen, aber auch die baltischen Städte bis aus dem italienischen Raum sich als Warenaustauschachse entwickelten. Festpreisbindung, Begrenzung des Wettbewerbs durch lange Bindung an Gilden, bevor eine Selbstständigkeit eingegangen werden konnte, waren Alltagspraxis. Wiederum konnten sogenannte Gildenvereinigungen Monopole erwirken. Lobbyarbeit gehörte zur Alltagspraxis. Dieses System war nach modernen Maßstäben restriktiv. Ein Inkubator für Unternehmungen in einem geschützten Raum. Es balancierte Risiko und Belohnung aus und die Mitglieder erhielten Stabilität und Trainings. Eine Methode, die heute den Start-ups gewährt wird. Das islamische Recht bot einen unterstützenden Rahmen und Bestimmungen für Partnerschaften, etwa stille Beteiligung oder ein Investmentfonds. Technische Erfindungen steigerten Erträge und kurbelten die Wirtschaft an. Die Unternehmen des Nahen Ostens genossen einen kosmopolitischen Markt mit gemeinsamer Währung. Der Golddinar und der silberne Dirham waren weltweit verbreitet. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Marktanalyse im Vordergrund stand, damals Gewürze, heute KI. Risikobereitschaft, Unsicherheit, um Gewinne zu erzielen, waren Bedingungen des Geschäftemachens. Aber auch innovative Fähigkeiten, neue Wege zu gehen, um das Leben zu verbessern oder die Effizienz zu steigern, waren Motive des Handels. Netzwerke, Bildung von Gemeinschaften, Zünfte damals, Gründerzentren heute oder Social Media. Der mittelalterliche Kaufmann war ein Pionier in einer geschlossenen Welt, während der moderne Unternehmer ein Innovator in einer offenen, vernetzten Welt ist. Beide sind jedoch entscheidend für wirtschaftlichen Wandel und Wohlstand. Etwa im Zeitraum, mancher Autor spricht vom 8. bis zum 14. Jahrhundert, florierte Unternehmertum. In welcher Weise profitierte die Stadt Lucca eigentlich an der Westküste von Italien von einem Naturprodukt, von dem es in den Geschichtsbüchern heißt, es wurde in einem Pilgerstock nach Europa geschmuggelt oder an anderer Stelle, es wurde durch Beobachtung und Eigentumserwerb in den neuen Kulturraum Westeuropas gebracht. Übrigens auch bis in die Nähe nach Uelzen. Im 13. Jahrhundert waren die Handelsbeziehungen zwischen Lucca und Genua entscheidend für die Stadt, die sich zu einem der führenden Zentren der Seidenproduktion in Europa ausentwickeln konnte. Da Lucca keinen direkten Zugang zum Meer hatte, war es auf die seefahrende Republik Genua angewiesen und Rohseide aus dem östlichen Mittelmeerraum, der Levante, den östlich gelegenen Ländern Türkei, Jordanien, Syrien zu importieren. Lucca schloss Verträge mit Genua, um eine günstige Versorgung mit orientalischer Rohseide zu sichern. Genuesische Schiffe brachten die in der Levante von Lucchesa-Kaufleuten erworbene Rohseide nach Italien. Während Genua den Transport übernahm, spezialisierte sich Lucca auf die Verarbeitung. Im 13. Jahrhundert erreichte die Seidenweberei in Lucca ihren Höhepunkt. Aus Genua kamen nicht nur Rohstoffe aus der Levante, sondern auch kalabresische Seide in die Stadt. Lucca wiederum exportierte den florierenden Handel in den Raum Italiens und über die Alpen in den Norden nach Frankreich oder Deutschland bis nach England. Die hochwertigen Fertigprodukte wie Samt, Damast, Seide begründeten den Reichtum. So mancher Künstler wurde nicht mit Geld, sondern mit Seide bezahlt. Als führendes Seidenzentrum der Halbinsel im 13. Jahrhundert galt damals Lucca. Und sie wird durch die aufstrebende Macht aus Florenz eingeholt und gibt die Rolle der Seidenmanufaktur auch durch Umzug lucaneser Bevölkerung und Wettbewerbsvorteile in der neuen Umgebung seine führende Rolle der Seidenmanufaktur schließlich auf. Der heutige Besucher wandelt auf der verbreiterten baumbestandenen Festungsmauer als Luxusurlauber. Er genießt den Blick auf die Altstadt, durchwandert sie und stößt auf ein letztes erhaltenes Denkmal. Der Autor zieht seine Besucher mit seiner ungewöhnlichen Malerei und Ansicht über die Natur bis heute in den Bann. Die Schaffung einer verführerischen eskapistischen Atmosphäre, in der der Betrachter in einer fantasievollen Welt eintauchen kann, ist sein Stil. Vermischung von Alltag und Märchenhaften, um emotionale Reaktionen und kindliche Neugierde zu wecken. Nutzung von Ornamentik als Hauptträger von Bedeutung statt realistischer Darstellung. Er arbeitet mit starken Farbkontrasten, Wiederholung von Mustern und Glyphen, die eine visuelle Musik erzeugen. Er inspiriert Betrachter zur Traumlogik und Fantasie, lädt zum Entdecken kleiner Details ein und verweist den Betrachter auf ein besonderes Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Friedrich Hundertwasser könnte, wenn er damals gelebt hätte, keine bessere Installation auf der letzten Etage des Turmes setzen als diese, die ich vor mir sehe. Wenn ich den Turm hinaufschaue, erblicke ich in eine jahrhundertalte Kiefer ganz oben auf dem Ruf. Der Turm gehörte einst der steinreichen Familiendynastie, der Guini-Familie, wohlhabende Kaufleute, und der Turm ist Teil des Genueser Palastes. Mit seinen 45 Meter ist er der höchste, der einst in der Stadt gebaut wurde, und mit seinen 230 Stufen eine Herausforderung beim Treppensteigen. Auf der obersten Plattform eben der Kiefernbaumbestand, der an heißen Sonnentagen Schatten auf einem der höchsten Aussichtspunkte in Lucca als futuristisches Relikt einer vergangenen Epoche seinen Besuchern die Idee einer noch kommenden klimafreundlich zu gestaltenden Kulturlandschaft zeigt. Eine Legende besagt, dass, wenn der Teufel nach 30 Jahren zurückkehrt, um die Zahlung der Schulden einzutreiben, der Turm leuchten würde, wenn die Zeit abgelaufen ist. Wer nicht pünktlich bezahlt, wird vergeblich gegen die Zeit laufen, um die Glocke zu stoppen. Wie hoch man baute, war reine Prestigesache. Unter den wichtigsten Familien galt das Motto hoch, höher und sozial am höchsten gestellt, benutzt man die Steigerung des Adjektivs als kompensatorisches Hilfsmittel. Des persönlichen Ansehens in der Stadt galt in der Region als Maßstab. In Lucca gab es 130 solcher Türme, lese ich, an einem Banner im Museum für Giacomo Puccini. San Gimignano hatte 68, 180 werden aus Bologna überliefert. Die sogenannten Geschlechtertürme dienten als Verteidigungsanlage und eben als Prestigewillen. Florenz soll 200 besessen haben. Überreste sind der Toro Belfredelli. Vorbilder finden sich aber auch in Deutschland, zum Beispiel dem Falkenturm in Trier. Aber die Masse erdrückt hier den Besucher. Italiens etwa zuvor musste angesichts des Manhattans des Spätmittelalters schwindelig werden, weil er ständig seine Augen auf die Höhe des Reichtums ausrichtete. Wer an Asien denkt, denkt an Geldwäsche. Wer an Italien denkt, denkt an Korruption. Wer heutige Nachrichten aufmerksam liest, weiß, dass Korruption auch in der Gegenwart stark verbreitet ist. Was macht man mit Finanzen, mit viel Geld? Man überlegt, wie man es anlegt oder vielleicht sogar vertuscht. Doch heißt es auch immer, Reichtum verpflichtet. Extravagante Geschichten, wie man mit Geld umgeht, wurde neulich in einem Buch veröffentlicht. Der Autor Carlo Cipolla, Geld und Abenteuer, erschienen im Wagenbuch Verlag. Geld und Abenteuer, extravagante Geschichten aus dem europäischen Wirtschaftsleben. Und Cipolla beleuchtet das Thema Geld als Motor menschlichen Handelns, gesellschaftliche Dynamik. Er schildert, wie Geld nicht nur als Tauschmittel dient, sondern auch soziale Beziehungen, Machtstrukturen und individuelle Entscheidungen beeinflusst. Das Buch verbindet ökonomische Einsichten mit philosophischer Reflexion über Werte, Risiko und Verantwortung. Beispiele aus der Geschichte und aus dem Alltag. Der Ton ist hierbei analytisch, aber auch oft humorvoll, was komplexe ökonomische Zusammenhänge leicht verständlich macht. Und die Stärken: verständliche Vermittlung ökonomischer Konzepte ohne übermäßige Fachsprache oder tiefgründige Betrachtung von Moral und Ethik stehen aber im Vordergrund und spielen im Zusammenhang mit Geld eben eine wichtige Rolle. Die Zielgruppe ist geeignet für Leser und Leserinnen, die sich für Wirtschafts- und Sozialthemen interessieren, sowie für Studierende und Menschen, die eine reflektierte literarische, ökonomische Perspektive suchen. Geldabenteuer bietet eine anregende Mischung aus ökonomischer Analyse und ethischer Reflexion und wer Lust auf eine nachdenkliche Auseinandersetzung mit dem Einfluss von Geld auf Individuum und Gesellschaften hat, findet hier eine lohnenswerte Lektüre. Erschienen ist es im Wagenbuch Verlag in einer sehr schönen, darf ich sagen, ohne Werbung zu betreiben, sehr schönen Aufmachung, Hardcover, und mit 91 Seiten gibt es Einblicke in eine Zeit, die den Blick auch auf das harte Männerleben wirft. Denn durchaus war die Zeit der Renaissance, um die es sich hier dreht, also das Aufkommen des Kapitalismus und der Verwendung von Geld und der Bedeutung, das war eine Zeit, in der unglaublich hohe Mobilität an den Tag gelegt werden musste, um natürlich auch die Handelsbeziehungen in Bewegung zu setzen. Ein hohes Risiko, ich habe vorhin darüber gesprochen, diejenigen, die gehandelt haben, trugen auch ein hohes Risiko, das muss ich dazu sagen, obwohl es auch Absicherungen gab. Aber in der Regel waren sie doch weitaus mehr mit der Verantwortung betroffen. Natürlich geht es auch um den Betrug des Jahrhunderts und natürlich auch um Europa, die Münzprägung im Mittelalter. Also schon ein sehr spannendes, aber eben auch humorvolles Buch. Wie gesagt, jeder, der Interesse und Lust hat, sich einmal mit Geld auseinanderzusetzen, das durchaus auch in einer humorvollen Art und Weise, aber mit guten Einblicken in die moralischen Grundsätze, wie man mit Geld umgeht, im Wagenbach Verlag erschienen, über 91 Seiten. Noch ein Buch soll hier Erwähnung finden, der Autor Arnold Esch, ein Italienkenner. Rom im Mittelalter zur Renaissance oder vom Mittelalter zur Renaissance, und das zentrale Thema ist die Stadt Rom. Erschienen im CH Beck Verlag über 399 Seiten ist ein respektables Werk mit vielen Blickwinkeln auf die Stadt Rom, dem Rückblick in die Vergangenheit, aber auch die Werdung eines Landes, das früh seine Idee von der Republik in die praktische Umsetzung verfolgte. In 14 Artikeln werden die Blicke auf die Werdung Roms, die Kirchenspaltung, die Rolle der Neapolitaner, die Auswirkungen des Schismas, die Heiligenverehrung und natürlich die zugereisten Pilger, Einführung des Heiligen Jahres, eine Sonderstellung an Feiertagen, das Auftreten der Humanisten und ihr Einfluss auf die gesellschaftlichen Verhältnisse und nicht zuletzt die wirtschaftlichen Verhältnisse in Rom ins Bild gesetzt. Ein besonders interessanter Punkt, da hier auch die Rolle der Medicis eine große Einflussnahme auf die Kuriengeschäfte innehatte. Welche Veränderungen in der Gesellschaft vom zentralisierten römischen Verwaltungs- und Rechtsstaat zu einer kleinstaatlich geordneten, oft dezentralen Feudalstruktur geprägten Ort wird durch Macht, Eliten, Adelsfamilien und Bischöfe beeinflusst. Italien ist politisch zersplittert über einen Zeitraum in eine Vielzahl von Territorien, von Herzogtümern oder Bistümern. Städte verlieren teilweise ihren römischen Großstadtcharakter, gewinnen aber an regionaler Bedeutung als Handels- und Verwaltungszentren. Es gibt einen wirtschaftlichen Rückgang urbaner Großproduktion, Deagrarisierung versus teilweise Rückgriff auf landwirtschaftliche Selbstversorgung. Handelsrouten bestehen weiter, aber wirtschaftliche Dynamik verschiebt sich auf lokale Netzwerke und endogene Produktion. Wie wirkt sich das auf die alltäglichen Verhältnisse aus? Die Kultur, der Verfall großer staatlicher Rituale und Infrastruktur, christliche Kirchen und Klöster gewinnen kulturelle Bildung und Archivfunktionen, spärliche Schriftkultur in vielen Regionen. Kirchengemeinschaften werden zu kulturellen Zentren. Und welche Auswirkungen hat das? Welche Bedeutung besitzt Christianisierung und kirchliche Institution für gesellschaftliche Prozesse? Sie liefert doch einen kollektiven Identitäts- und Rechtsrahmen. Die Kirchenstruktur durch Bistümer und Klöster übernehmen Verwaltungs-, Bildungs- und Sozialfunktionen. Die Klöster als Träger von Wissen, Landwirtschaft, Landwirtschaftstechnik, na und im heutigen Sinne könnte man sagen, Kopiearbeiten. Welche Bischöfe nehmen Einfluss auf lokale Machtzentren neben dem Adel? Und über den Autor lässt sich sagen, Arnold Esch ist Professor für mittelalterliche Geschichte und war bis zu seiner Emeritierung Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom. 2011 erhielt er den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa. Die Renaissance, der Autor Arnold Esch, ein lesenswertes Buch für kunstinteressierte Kunsthistoriker und einfach nur Italien-Liebhaber, im CH Beck Verlag erschienen.
Věci výjimečné zdají se být průzračné. Můj typ vždycky býval známý z velkých plátemkin. Trochu Alain Delon a tak trochu Steve McQueen. Teď je marně hledám, když si tě tak prohlížím. Kdy přišla ta změna, marně stále přemýšlím. Chci si chvíli smát, chvíli jen tak ploumám. V myšlenkách se toulám, v krajinách svých přání. Někdy je to tak krásné milování, trochu strachování. Nikdy nemám stání, stání. Dál ten příběh znát dál, její
trochu strachování. Prý se tomu říká láska. Dá ten příběh znáte dál, jej prožíváte prý.
Alle Wege führen nach Rom. Vernetzungen von Handelswegen, alle Wege führen von Rom auch über Neustadt-Wien nach Prag. Allerdings heißt die Goldene Straße während der Renaissance die Route von Nürnberg über Augsburg, Innsbruck, über die Alpen, den Brenner nach Bozen, ins italienische Treviso nach Venedig. Meine Reise jedoch startet an einem bekannten Punkt im Dreiländereck Polen, Tschechien und Deutschland, Zittau, Handelsroute. Salzstraße und als Pilgerweg ausgewiesen, führt sie auf die Alpenregion zu. Doch mein Ziel ist Prag. Von Zittau aus einer der Wege, der Zittauer Jakobsweg über Böhmisch, Eicher, Jungbunzlau oder Altbunzlau bis dann nach Prag. Andere Route wäre die Via Regia, also auch ausgewiesener Jakobsweg, über Lauben, Liegnitz, Breslau und dann nach Prag. Welchen Weg Sie wählen, hängt auch ein bisschen zusammen mit Ihrer Kondition. Vielfach sind die Wege asphaltiert und Sie müssen Passhöhen überwinden hinter Zittau. 700 Meter Passhöhe, fast 800 Meter Passhöhe ist schon eine Herausforderung. Es gibt aber auch natürlich niedrige Pässe und Sie entscheiden dann, welche Kondition Sie am Tag verspüren, um welchen Weg zu gehen. Wir sind eben, wieder gesagt, mit dem Fahrrad gefahren, aber hat man die Passhöhen erst einmal überwunden, dann geht es wie in einem Fahrrausch durch ein großes, langes geführtes Tal bis fast nach Prag hinein. Ein kleines Briefing zur Hauptstadt Tschechiens, Prag. Im 14. und 15. Jahrhundert reichte die Verbindung bis über die Alpen und weit in das Kerngebiet nach Italien hinein. Die früheste Geschichte des Landes im Gebiet der Böhmen und Mähren entwickelte sich als frühes slawisches Königreich im 9. bis 10. Jahrhundert. Die Femeslidendynastie gründete das Königreich Bohemia, das später Teil des Heiligen Römischen Reichs wurde. Hochmittelalter bis zur Moderne, im Spätmittelalter, war das Königreich Böhmen eine bedeutende politische und kulturelle Macht innerhalb des Reiches. 1526 fiel Böhmen unter die Habsburger Krone, später als Teil der Kronländer in die Habsburger Monarchie. Neugründung des modernen Staates. Nach dem Zerfall Österreichs-Ungarn am Ende des Ersten Weltkriegs entstand 1918 der unabhängige Staat Tschechoslowakei, der aus den Gebieten Böhmen, Mähren, der Slowakei und dem späteren Tschechien und Slowakei bestand. Im Zweiten Weltkrieg 1938-1939 wurde das Land von Deutschland besetzt. Die Tschechoslowakei wurde aufgelöst. Und wie wurde die Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg verwaltet? 1945 bis 1948 gab es eine kurzzeitige demokratische Übergangsphase mit einer Koalitionsregierung aus Kommunisten und Nicht-Kommunisten. Ab 1948 wurde eine kommunistische Einheitspartei, eine Diktatur, unter der CSR, unter der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, gegründet. Die Regierung und das Wirtschaftssystem wurden zentral geplant, die Presse stark zensiert, die politische Opposition ausgeschaltet. Die Tschechoslowakei war formal ein sozialistischer Staat im Ostblock. Enge Abhängigkeit von der Sowjetunion, Repression gegen Abweichler, der staatliche Geheimdienst, spielte eine große Rolle in der Gesellschaft. Wie kam es zur Protestbewegung und welche Formen der Protestbewegungen gab es? Die Reformbewegung von 1968, der sogenannte Prager Frühling, unter Führung von Alexander Dubček forderte Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Mehr Demokratie, mehr Pressefreiheit, Dezentralisierung der Wirtschaft. Die Invasion des Warschauer Pakts im August 1968 durch Truppen aus der damaligen Sowjetunion und Verbündeten stoppt die Reform abrupt. Dies löste mehrere öffentliche Proteste aus. Einer der extremsten Prozesse sind Verbrennungen. Die bekannteste Person mit einer Selbstverbrennung ist Jan Palach am 16. Januar 1969 in Prag. Ausdruck des Protests gegen die Invasion und die Rückkehr zur strikten Linie. Sein Selbstmord löste landesweite Anteilnahme aus und weitere Selbstimmulationen. Unter anderem ist es Jan Palach und später Jan Zajid. Susanne Havlikova gehörte mit zum Kreis. Palach ist der bekannteste allerdings. Diese Taten dienten als Schockreaktion in der Gesellschaft, aber auch auf die politische Situation. Wer war Václav Havel? Welche Rolle spielte er und war sein Gegenspieler Alexander Dubček? Václav Havel, 1936 geboren, bis 2011 lebte er, war ein tschechischer Dramatiker, Essayist und Dissident. Er wurde zum Symbol der Bürgerrechts- und Oppositionsbewegung gegen das kommunistische Regime. Nach der Samtenen Revolution 1989 wurde er Präsident der Tschechoslowakei von 1989 bis 1992, später von 1993 bis 2003 Präsident der Tschechischen Republik. Alexander Dubček, 1921 geboren, bis 1992, war der reformierte kommunistische Politiker und Führer der KSZE während des Prager Frühlings 1968. Er versuchte, das System zu liberalisieren. Sein Ziel waren Reformen innerhalb der kommunistischen Partei, aber nicht dessen Abschaffung. Beide Personen im Vergleich, Dubček als Reformer im kommunistischen System, leitete den Prager Frühling, Havel Oppositionssprecher, Intellektueller, Dissident, später Staatspräsident, maßgeblich an der friedlichen Revolution beteiligt. 1989 markierte die friedliche Samtene Revolution den Übergang zur Demokratie. 1993 kam es zur friedlichen Auflösung der Tschechoslowakei in zwei eigenständige Staaten, die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Die Gegenwart wird bestimmt durch die offizielle Benennung Tschechische Republik und das politische System in Tschechien ist die Form der parlamentarischen Republik. Der Präsident hat vorwiegend repräsentative Aufgaben. Die Regierung, also der Ministerpräsident und das Ministerium, ist das eigentliche Exekutivorgan. Das Parlament ist ein Zweikammersystem, Abgeordnete des Abgeordnetenhauses und Senatoren im Senat. Die europäische Orientierung, sie ist EU-Mitglied, bislang kein Euro-Einführungsthema, Dauerprojekt, hohe EU-Integrationsbereitschaft, aber gelegentlich nationalpolitische Debatten über Regierung, Rechtsstaatlichkeit und Subventionen. Das Land ist festes Mitglied der Europäischen Union und der transatlantischen Sicherheitskonstruktion der NATO. Tschechien strebt in der Regel eine pragmatische marktwirtschaftliche Zusammenarbeit in der EU an, nutzt EU-Fördermittel aktiv, betont Rechtsstaatlichkeit, ist aber manchmal kritisch gegenüber bestimmten Regulierungen oder Haushaltsposten. Prag ist eine der eindrucksvollsten Städte Mitteleuropas. Im sommerlichen Frühling wirkt die Stadt besonders lebendig mit internationalem Publikum, vollen Gassen und eine sehr schöne Mischung aus Geschichte und Atmosphäre. Viele Bewohner sprechen recht gut Deutsch, was den Besuch angenehm macht. Ein zentrales Highlight ist die Karlsbrücke. Sie ist die berühmteste Brücke Prags, mittelalterlich reich mit Statuen geschmückt und verbindet die Altstadt mit der kleineren Seite. Oft wird sie mit großen europäischen Aussichtspunkten oder Wahrzeichen verglichen. Ähnlich wie manche Orte in Paris, etwa der Pont Neuf, steht sie weniger für technische Kühnheit als für historischen Rang. Städtische Schönheit und symbolische Bedeutung Im Vergleich zur moderneren oder nüchteren Brücken wirkt die Karlsbrücke deutlich monumentaler, atmosphärischer und kulturell aufgeladener. Über die Stadt thront die Prager Burg, eines der wichtigsten Wahrzeichen. Sie ist nicht in einem Zug entstanden, sondern über Jahrhunderte gewachsen. Gerade dieser Zugewinn durch lange Bautätigkeit macht ihren Reiz aus, romanische, gotische, Renaissance und barocke Elemente überlagern sich und zeigen die politische und religiöse Geschichte Böhmens. Prag ist außerdem reich an Denkmalen und Erinnerungsorten. Dazu gehören Persönlichkeiten wie Václav Havel, Symbolfiguren der demokratischen Erneuerung im 20. Jahrhundert, aber auch Jan Hus, der mit seinen Reformbestrebungen als wichtiger Vorreiter der Reformation gilt. Seine Wirkung reicht weit über Böhmen hinaus.
Wogegen richtete sich seine Kritik? Gegen den unermesslichen Reichtum, der von Kirchenvertretern angehäuft wurde? Gegen die Ablässe? Gegen den Verfall der Sitten und der Moral? Widersprachen sie doch der eigentlichen ethischen Zielsetzung, die innerhalb der Kirche postuliert wurde. Der Reichtum gleicht in diesem Bild einem scheuen Reh. Solange man ihn nur betrachtet, bewundert und im sicheren Gehege hütet, scheint er Besitz zu sein. Doch sobald er ohne Zinserwartung, ohne Berechnung und im Dienst der Gemeinschaft freigesetzt wird, entzieht er sich dem alten Sinn von Kapital. Er bleibt nicht länger angehäufte Macht, sondern wird Bewegung, Hilfe, Nahrung, Bildung, Schutz. Das scheue Reh verschwindet gleichsam im Wald des Gemeinwohls. Nicht, weil es verloren wäre, sondern weil es seine Gestalt verändert hat. Gerade darin liegt der Gegensatz. Kapital will sich gewöhnlich vermehren und festhalten lassen. Dem Gemeinsinn überlassen wird es flüchtig, ungreifbar, nicht mehr als Schatz zählbar. Und doch entsteht aus diesem scheinbaren Verlust der eigentliche Gewinn. Eine Gemeinschaft, die trägt, statt nur zu besitzen. Ein Dauerthema. Bis heute. Jan Hus ereilte das Schicksal vieler Kritiker. Er wurde verbrannt.
Insgesamt verbindet Prag eindrucksvolle Architektur, Geschichte, religiöse, politische Erinnerung und lebendige Gegenwart.
Wir sind am Ziel unserer Reise angekommen. Ein Cappuccino. Und dann verlassen wir diese Stadt. Und damit ist auch diese Sendung zu Ende. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, dass Sie zugeschaltet waren bei Ihrem Bürgerrundfunkradio Radio Zusa im Elbpilgergespräch. Sie hörten tschechische Komponisten und Komponistinnen mit Bryce Tumrofika Laska und Petri Spalini mit Nevezi Hiti. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ihnen einen wunderschönen Start in den Tag und ich freue mich dann auf das nächste Mal, wenn Sie wieder zuschalten.
zrozená a z drahých kovů, sněla by mi jak osvěna každý večer znovu. Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu, šár mi hně pak pozářen, upůl bych si vílu. Šár mi hně pak pozářen, upůl bych si vílu. Šár mi hně pak pozářen, upůl bych si vílu.